Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Katrin Ohlendorf hier am Mikro. Hi und willkommen bei uns im Hörsaal, eurem Wissenschaftspodcast mit spannenden Vorträgen aus allen möglichen Fachbereichen. Immer donnerstags und freitags als neue Podcast-Folgen und sonntags im Radio bei Deutschlandfunk Nova. Ja, und in dieser Folge geht es jetzt um künstliche Intelligenz und Klausuren. Ja, gleich mal Hand aufs Herz und ehrlich machen, habt ihr schon mal für Prüfungen KI benutzt? Habt ihr zum Beispiel ChatGPT oder Gemini ein Essay oder Referat oder so schreiben lassen, das dann benotet wurde? Ja, also, wenn, dann nehme ich mal ganz stark an, eure Uni oder Schule würde das als Betrug werden. Naja, es sei denn, ihr habt das Glück, an einer total fortschrittlichen Institution zu lernen, aber die sind ja leider eher selten. Also, wahrscheinlich hättet ihr aus Sicht eurer Lehrenden geschummelt. Aber das ist meistens gar nicht so klar, weil die allermeisten Prüfungsordnungen aus Zeiten stammen, als KI, Prompten und so weiter für uns Normalos noch quasi Science-Fiction waren. Und selbst wenn eure Prüfungsregeln tatsächlich explizit den Einsatz von KI verbieten, könnte man ja auch mal fragen, wieso überhaupt? Macht das überhaupt Sinn?
Man unterstellt ja im Grunde genommen, dass jemand getäuscht hat, dass er deshalb getäuscht hat, weil er KI eingesetzt hat und dass das deshalb eine Täuschung war, weil der KI-Einsatz verboten war. Aber ist KI-Einsatz überhaupt verboten?
Es ist notwendig, dass wir ganz klar benennen, was eigentlich erlaubt und verboten ist.
Wir haben doch hier eine Situation, in der ein Paradigmenwechsel stattfindet, der Co-Kreation. Das Studium soll doch genau darauf auch vorbereiten, auf diese Co-Kreation.
Wir brauchen ein gewisses Technikverständnis und eine Sensibilität für diese Themen, auch bei den Gerichten.
Dinge bewegen sich, die Dinge entwickeln sich. Wir können im Recht nicht mehr auf diesem alten Stand bleiben.
Was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir denn jetzt aus Sicht der Hochschulen mit dieser Situation um, nachdem wir auch verpflichtet sind, chancengerechte und faire Prüfungen anzubieten?
Ja, KI verfügbar für uns alle und kinderleicht zu bedienen, das verändert echt eine Menge. Kunst zum Beispiel, das hatten wir in der letzten Folge gehört, aber eben auch Klausuren, Prüfungen oder Schularbeiten. Tja, und was das Ihrer Ansicht nach für Folgen hat und haben sollte im Uni-Bereich, darüber haben Sarah Rachut und Dirk Heckmann zusammen einen Vortrag gehalten. Ja, ob sie dafür KI benutzt haben, das habe ich sie nicht gefragt, wäre aber auch lustig irgendwie. Naja, also, wer sind die beiden? Dirk Heckmann ist Professor für Recht und Sicherheit der Digitalisierung an der School of Social Sciences and Technology der Technischen Universität München, kurz TUM. Und Sarah Rachut ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an seinem Lehrstuhl und die Geschäftsführerin des dortigen Forschungsinstituts TUM Center for Digital Public Services, kurz CDPS. Ihr Vortrag heißt Trust in Co-Creation, also Vertrauen in Co-Kreation, rechtssichere Hochschulprüfungen mit und trotz ChatGPT, Plädoyer für eine große Studienreform. Gehalten haben sie ihn zusammen im Rahmen des 18. Internationalen 4NET-Symposiums 2024, das unter dem Titel stand Wahrheit, Macht, Rechtsstaat, generative KI im Spiegel von Recht, Technik und Gesellschaft. Veranstalter des Symposiums war das CDPS, unterstützt durch das Bayerische Forschungsinstitut für digitale Transformation als Co-Veranstalter. Am 18. und 19. April 2024 war das. Jetzt aber endlich der Vortrag, auch für euch, Sarah Rachut und Dirk Heckmann.
Wir beschäftigen uns gleich tatsächlich mit Wahrheit, mit der Frage, wessen Wahrheit zählt eigentlich, mit Macht zwischen Studierenden und Hochschulen. Und mit dem Rechtsstaat, mit den Fragen, welche Auswirkungen hat das Ganze eigentlich für den Rechtsstaat? Jetzt unser Vortrag zum Thema Trust in Co-Creation, rechtssichere Hochschulprüfung mit und trotz ChatGPT. Zugleich ein Plädoyer für eine große Studien- und Prüfungsreform.
Ja, liebe Sarah, trotzdem, obwohl ich diesen Titel selbst geschaffen habe, finde ich ihn im Nachhinein etwas zu akademisch. Geht das nicht doch vielleicht ein bisschen Social-Media-tauglich?
Okay, also ein bisschen mehr Clickbait sozusagen. Ja. Okay, dann ändern wir unseren Titel und reden jetzt einfach über 5 Mythen zum Hype um einen Gerichtsbeschluss und was wir daraus lernen können.
Ja, das ist im Grunde genommen schon besser und ich glaube, das gibt uns viel Reichweite in den sozialen Medien, denn über Mythen spricht man ja gerne. Aber die Frage ist natürlich erst einmal, was für ein Gerichtsbeschluss ist das, von dem hier die Rede ist?
Ja, es geht um eine Entscheidung des VG München aus dem letzten Herbst. Tatsächlich hat sich ein Studierender beworben für einen Masterplatz an einer Universität hier in München. Und im Zuge des Auswahlverfahrens musste er ein Essay verfassen. Das heißt, ihm wurde ein Thema vorgegeben und zu diesem Thema sollte er in einem gewissen Zeitraum einen Text verfassen. Einen wissenschaftlichen Text. Und als er das dann eingereicht hat, da hat die Hochschule festgestellt, die Prüfenden, irgendwas ist ja komisch. Das ist viel besser als alles andere, was so eingereicht wird. Und dann haben sie noch festgestellt, der hat sich ein Jahr vorher schon mal beworben und da war sein Essay irgendwie nicht so gut. Und jetzt ist das richtig verdammt gut. Das zeichnet sich nämlich aus durch Fehlerfreiheit, durch eine unglaubliche Stringenz und eine tolle Struktur. Und dabei hat es noch eine sehr ungewöhnliche Inhaltsdichte für solche Texte. Und deswegen haben sie ihn dann nicht weiter zugelassen, haben ihn ausgeschlossen von diesem Bewerbungsverfahren. Dagegen ist der Bewerber vor das VG München gezogen und das VG München hat letztlich diese Argumentation der Hochschule für überzeugend gehalten und hat das Ganze dann gehalten, gestützt. Und daraus haben sich dann solche Überschriften ergeben, wie hier aus Beck aktuell, Bewerber darf nicht zur Uni, denn so gut wird es halt tatsächlich nur mit ChatGPT.
Ganz genau. Aber wer von Ihnen im Saal hat denn schon mal von diesem Beschluss des VG München gehört? Hand auf. Wow. Okay, das sind ganz schön viele. Und jetzt Hand aufs Herz, wer hat ihn gelesen? Das sind schon viel weniger. Aber ein paar sind es schon, auf jeden Fall. Und ich glaube, wegen der großen Mehrheit, die nicht gelesen hat, wird es wohl Zeit, hier mit einigen Mythen aufzuräumen.
Genau, fangen wir doch mal mit dem allerersten Mythos an. Der Fall ist entschieden, mit diesem Urteil haben wir Rechtssicherheit. Ich sehe schon das Kopfschütteln von den Personen, die es gelesen haben. Genau, das, was vielfach ein bisschen falsch bezeichnet wurde, es handelt sich um gar kein Urteil, sondern um einen Beschluss im einstweiligen Rechtsschutz. Das heißt, wir haben hier schon gar keine Rechtssicherheit und vor allem haben wir auch keine vollständige Beweisaufnahme in einer Entscheidung in der Sache gehabt, sondern nur eine abwägende Entscheidung. Das relativiert natürlich das Gewicht dieser Entscheidung bedeutend. Welche Mythen haben wir noch?
Ja, da ist der zweite Mythos. Es ist doch gerecht, wenn einer, der täuscht, durchfällt. Wir haben schon viel über Emotionen gesprochen und erst einmal klingt das, ja, ist doch eigentlich so, weil in sozialen Medien vielfach ist doch gerecht. Nur diese Äußerung im Kontext sozusagen der Entscheidung enthält mindestens drei Denkfehler. Denn man unterstellt ja im Grunde genommen, dass jemand getäuscht hat, dass er deshalb getäuscht hat, weil er KI eingesetzt hat. Und dass das deshalb eine Täuschung war, weil der KI-Einsatz verboten war. Aber was davon stimmt eigentlich? Haben wir überhaupt hier ein Verbot von KI? Und selbst wenn es so gewesen wäre, ist es denn dann so, dass er das auch wirklich eingesetzt hat? Ist das bewiesen? Und wenn er es dann eingesetzt hätte, ist das dann automatisch schon eine entsprechende Täuschung, die sanktioniert werden kann? Ich glaube, wir müssen mal hier so richtig nochmal von vorne anfangen, beispielsweise mit der Frage, eben ist KI-Einsatz überhaupt verboten?
Genau, das leitet uns zu Mythos Nummer 3 über. Die Nutzung von KI in Prüfungen ist verboten, solange sie nicht als Hilfsmittel ausdrücklich erlaubt ist. Warum ist das ein Mythos? Naja, wir haben ja in den letzten Vorträgen auch mal gehört, KI ist ganz schön weit. Wir gehen von einem breiten Begriffsverständnis aus und wenn wir es überspitzt sagen würden, dürften wir dann eigentlich nicht mal mehr googeln. Was bedeutet das für Prüfungen? Bei Prüfungen gilt grundsätzlich, dass klar bestimmt sein muss, was man einsetzen darf als Hilfsmittel und was nicht. Das unterscheidet sich natürlich je nach Prüfungsort. Also hier bei so einem Essay oder einer Hausarbeit, einer Seminararbeit, die unbeaufsichtigt zu Hause stattfindet, darf ich natürlich ganz andere Hilfsmittel einsetzen, als ich das bei einer beaufsichtigten Klausur machen darf. Und da sind wir auch bisher, haben wir damit so einen gewissen Graubereich gelebt, das haben wir einfach toleriert. Wenn wir zum Beispiel an juristische Hausarbeiten denken, dann war das auf jeden Fall klar, wenn nicht sogar vorausgesetzt, dass die Studierenden, die diese Hausarbeit bearbeiten, recherchieren. Und zwar entweder mit normalen Suchmaschinen wie Google und Co. oder juristische Datenbanken dazu einsetzen. Hier gab es einfach keine Reglementierung, was man machen darf oder nicht, sondern es wird einfach vorausgesetzt. Ein zweiter Punkt, der wird zumindest toleriert, ist, dass sich die Personen untereinander auch mal absprechen, dass man Arbeitsgruppen bildet und sich zusammen fragt, wie hast du denn das Problem gelöst? Oder es wird ja auch angesprochen, manche haben ja vielleicht auch das Glück, in der Familie oder im Bekanntenkreis Juristinnen und Juristen zu haben. Und selbstverständlich hat man sich auch an die gewandt und gefragt, boah, ich komme jetzt hier gerade nicht weiter bei der Abgrenzung irgendwie von dem Dreiecksbetrug. Das war auch toleriert, dass man sich da noch andere Unterstützung holt. Verboten ist es immer dann, wenn es keine eigenständige, selbstständige Leistung mehr darstellt. Und hier ist jetzt das Problem von KI oder generativer KI, dass die alles abdecken können. Also die können eine Suchmaschine, Ideengenerator sein, die können Sparringspartner sein, aber sie könnten sogar ganze Text- oder Textblöcke generieren. Und deswegen ist es notwendig, dass wir hier ganz klar benennen, was eigentlich erlaubt und verboten ist, damit man als Prüfling überhaupt weiß, wie ich mich rechtskonform verhalten kann. Was sagst du denn als Verfassungsrechtler zu diesem Thema?
Ja, als Verfassungsrechtler gerne. Als Verfassungsrichter müsste ich mich etwas zurückhalten. Wir haben am Bayerischen Verfassungsgerichtshof einen solchen Fall noch nicht entschieden. Und in der Funktion will ich hier auch gar nicht auftreten, sonst bin ich bei dem spannendsten Fall meiner Karriere dann befangen, wenn man später sagt, der hat sich doch schon geäußert als Verfassungsrichter. Nein, ich sage das jetzt mal ganz rein als Verfassungsrechtler aus den letzten 30 Jahren. Wir kennen alle, und jetzt sind nur die Juristen und Juristinnen angesprochen, ja, die Wesentlichkeitsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das heißt, wesentliche Entscheidungen, die für die Grundrechte wesentlichen Entscheidungen, muss das Parlament treffen. Einfach ein Gesetzesvorbehalt, ein Parlamentsvorbehalt. Und hier sind wir nun definitiv im Bereich der Wesentlichkeit. Das heißt, wir haben doch hier eine Situation, in der ein Paradigmenwechsel stattfindet, der Co-Kreation. Dessen überhaupt, was Menschen machen, was Maschinen machen, wie teilt man sich das auf? Das ist ganz neuartig und das betrifft die Fragen der Chancengleichheit, das betrifft die Frage, sozusagen, was für einen Ausbildungsanspruch habe ich eigentlich? Habe ich sogar einen Anspruch als Studierende, so etwas einsetzen zu dürfen, weil es ja da ist und weil es mir hilft, weil es ja Qualität dient, wie auch immer, so etwas wie DeepL beispielsweise einzusetzen, auch für die sprachliche Verbesserung. Und muss ich denn nicht wenigstens genauere Vorgaben haben der Hochschule, ob die sagt, ja, in dem Fall wollen wir aber genau wissen, ob du die englische Grammatik beherrschst und nicht DeepL an deiner Stelle. Was ist denn jetzt genau die Anforderung, die an die Menschen gestellt werden? Das war früher schon etwas diffus, wie du es ausgeführt hast, aber jetzt ist es gar nicht mehr richtig überhaupt zu überschauen. Und da meine ich, brauchen wir den Gesetzgeber, der sich dazu äußern muss, wie er bei der neuen Abwägung dieser Grundrechte überhaupt sich entscheiden will. Und das hatten wir ja auch schon in anderen Fällen gehabt. Wir haben das deutsche Richtergesetz geändert, nur um eine E-Klausur einzuführen. Ging es nur darum, dass man statt mit der Hand Klausuren, die jetzt tippt am Computer. Das bedurfte einer gesetzlichen Änderung. Wow, man hätte auch vorher sagen können, die Klausuren sind schriftlich und schriftlich kann am Computer ebenso sein. Da ist der Gesetzgeber tätig geworden. Oder elektronische Fernprüfungen. Die Bayerische Fernprüfungserprobungsverordnung, die wir ja glücklicherweise mit entwerfen durften, da hat dann eben auch zumindest der Verordnungsgeber eine Rechtsgrundlage geschaffen, wie man Klausuren zu Hause schreibt und der Videoaufsicht, weil natürlich Grundrechte auch betroffen sind. Also ich meine im Grunde genommen, wir haben hier eine Situation, in der nach meinem Dafürhalten die Nutzung von KI-Prüfungen gesetzlich geregelt werden müsste. Eine solche gesetzliche Regelung existiert nicht. Ein solches Verbot ohne jegliche Regelung, kein Gesetz, keine Verordnung, noch nicht einmal eine klare Regelung in einer entsprechenden Satzung, sondern nur die üblichen Prüfungsordnungen von früher, genügt überhaupt nicht diesen Anforderungen. Und was dann?
Ja, dann wären wir jetzt streng genommen, wenn wir uns nur die Entscheidung des VG München anschauen würden oder den zugrunde liegenden Sachverhalt eigentlich schon am Ende, weil wir sagen müssten, wenn dem Studierenden gar nicht vorgegeben wurde, was er eigentlich darf und was er nicht darf, dann können wir es nicht zu seinem Nachteil reichen, dass da diese Unsicherheiten bestehen. Aber wir gehen natürlich einen Schritt weiter und jetzt nehmen wir mal an, wir hätten so eine ausdifferenzierte, allen Regeln der Kunst entsprechende Vorgabe, wo eben ganz genau drin stand, dass der Einsatz von generativer KI bei so einem Essay, zumindest dann, wenn dieses Essay dadurch in großen Teilen oder vollständig geschrieben wurde, verboten ist und damit eine Täuschung darstellt. Wie würden wir denn dann weitergehen?
Okay, wie deine Juristinnen und Juristen gesprochen machen, ist ein Hilfsgutachten sozusagen. Und in diesem Hilfsgutachten kommen wir zum vierten Mythos. Man kann eine solche Nutzung generativer KI durch KI-Detektoren beweisen. Und unter der Voraussetzung, es ist einfach genau dieser Einsatz verboten, dann ist ja im Prüfungsrecht der Grundsatz, dass die Hochschule beweisen muss, dass entsprechende prüfungsrelevante Umstände so oder so eingetreten sind. Und diesen Beweis könnte man antreten durch KI-Detektoren, GPT-Zero oder ähnliche Programme. So wird das jedenfalls behauptet. Wir reden vom Mythos in den sozialen Medien. Da setzt man den Detektor ein und dann haben wir es ja bewiesen. Und in der Tat ist es hier auch so, dass die betreffende Hochschule tatsächlich auch solche Detektoren einsetzt im Grunde genommen zwar nicht zur finalen Entscheidung sozusagen, es ist nicht so, dass der Detektor dann quasi schon den Prüfungsbescheid rausgibt, aber eine Art Vorauswahl trifft. Also man screent dann sozusagen, das kennt dann alle Arbeiten und wo der Detektor anschlägt, Achtung, KI-Gefahr, dass es halt durch KI geschrieben ist, da guckt man nochmal genauer hin. Darf man so etwas einsetzen? Kann man das dadurch beweisen? Aus zweierlei Gründen nicht. Erstens, schon der Einsatz solcher Detektoren ist datenschutzrechtlich hochproblematisch. Einmal, weil das vielfach auch Anbieter sind aus den USA, wo der genaue Datentransfer nicht so richtig geregelt ist. Wir haben ja schon Probleme bei etablierten Programmen, Office-Programmen, Microsoft, haben wir schon viel Diskussion. Aber hier geht es ja wirklich darum, was genau wird übertragen, was wird davon gespeichert und so weiter. Da halten sich auch die Anbieter solcher Systeme zurück. Das ist einfach zunächst mal gar nicht datenschutzrechtlich konform. Deswegen würde ich den generellen Tipp geben, Finger weg von solchen Detektoren. Der nächste Grund ist natürlich Artikel 22 Datenschutzgrundverordnung. Automatisierte Entscheidung. Jetzt habe ich zwar gesagt, ja, die KI entscheidet ja das nicht wirklich, aber es ist eine Vorauswahl, die da getroffen wird. Und Sie erinnern sich vielleicht an die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Sachen Schufa. Auch da wurde ja gesagt, naja, die Unternehmen bei dem Schufa-Score, die entscheiden am Ende doch noch über die Kreditvergabe. Aber mal ganz ehrlich, ist das wirklich so, wenn ein schlechter Score ist, dass du sagst, ja, ist mir egal, ich prüfe das nochmal. Wieso habe ich denn überhaupt diesen Score, wenn ich sowieso händisch nochmal alles nachrechne? Wieso habe ich überhaupt eine Auswahl durch KI-Detektoren, wenn ich sowieso händisch die ganzen Klausuren oder Hausarbeiten, Essays nochmal prüfe? Das beeinflusst doch diesen Prozess. Und da bin ich schon im gefährlichen Feld, deswegen hochproblematisch. Aber wir bräuchten doch nicht einmal datenschutzrechtlich zu argumentieren. Wir können auch rein beweisrechtlich argumentieren. Denn wir müssen ja als Staat etwas beweisen mit den Anforderungen an rechtsstaatliche Beweise. Was machen die Detektoren? Das haben wir schon gestern und heute ausdrücklich gelernt. Das sind eben auch nur Wahrscheinlichkeitsurteile, die auch fehlerbehaftet sind. Und solche Urteile können doch niemals in rechtsstaatlicher Richtung ein tauglicher Beweis sein, um zu sagen, Detektor hat gesagt, das ist KI, also ist es KI, hast du halt Pech gehabt. Nun ist es aber so, dass ja das Verwaltungsgericht jetzt ja auch nicht so nur so auf diese KI-Detektoren abgestellt hat, sondern es hat dann sozusagen die Regeln des Anscheinsbeweises hier angewendet. Wie ist denn das zu sehen?
Genau, das verbinde ich gleich mit dem fünften, letzten und besten Mythos. Die Erkenntnis KI-typischer Merkmale in Texten begründet einen Anscheinsbeweis. Es obliegt dem Prüfling, dies zu entkräften. Ist natürlich jetzt sehr pointierter formuliert, aber tatsächlich ist das eine Ableitung, die man treffen könnte, wenn man sich die Entscheidung des VG München anschaut. Und da irrt das Gericht, wie ich auch ganz dringend publizieren musste, in zwei entscheidenden Punkten. Und zwar einerseits geht es schon von der falschen Grundannahme aus und andererseits sind die Grundsätze des Beweises des ersten Anscheins hier auf diesen Sachverhalt überhaupt nicht anwendbar. Zur Grundannahme. Das Gericht und vorher eben auch die Hochschule argumentieren damit, dass der Einsatz von KI oder generativer KI gegen die Grundsätze der guten wissenschaftlichen Praxis verstoßen würde. Das heißt, das Gericht geht davon aus, es gibt einfach bestimmte Grundsätze, die sind zu beachten. Und solche Grundsätze sind mir als Wissenschaftlerin jetzt grundsätzlich auch bekannt, ne? Also jeder, der in diesem Bereich arbeitet, weiß, es gibt bestimmte Zitierregeln, die man einhalten muss. Es gibt einfach gewisse wissenschaftliche Mindeststandards, die müssen stets gewahrt sein. Aber jetzt frage ich mich natürlich, und du bist jetzt noch länger in der Wissenschaft tätig, wie sieht denn das mit wissenschaftlichen Grundsätzen in Bezug auf KI aus? Haben wir sowas schon?
Ja, sehr spannender Punkt. Für mich eigentlich der verblüffendste Passus in der gesamten Entscheidung, als sie plötzlich mit den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis kam. Weil ich habe mir gedacht, sag mal, kannst du nicht mehr rechnen? Wie lange gibt es jetzt diese generative KI? Ende 2022 irgendwie? Also bis zum Zeitpunkt der Entscheidung rund ein Jahr. Seit wann können sich Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis innerhalb eines Jahres bilden? Wie bilden sich denn solche Grundsätze, so ähnlich wie beim Gewohnheitsrecht, über einen längeren Zeitraum in der Überzeugung der betroffenen Rechtskreise, dass das richtig ist? Hat so durchaus eine ähnliche Geschichte wie das Gewohnheitsrecht. Und so ist es ja auch bei all diesen Grundsätzen, Zitierregeln und so weiter gewesen, dass in den Communities, an den Hochschulen, in den Verbänden, in der Hochschulrektorenkonferenz oder wo auch immer man diese Dinge diskutiert hat oder diese Plagiatsfälle. Ich bin ja selbst Mitglied der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer. Da haben wir dann auch viele Jahre diskutiert, wie wir mit dem sogenannten Selbstplagiaten umgehen wollen, wenn man bei sich selber abschreibt. Spannende Frage. Und das war gar nicht so einfach dann zu beantworten. Gab es lange Diskussionen. Darf man bei sich selber abschreiben oder nicht? Das musste dann irgendwann mal sich entwickeln. Aber der Zeitraum, innerhalb dessen dieses Thema besteht, ist so kurz, dass kann sich schon überhaupt nicht rein rechnerisch entwickelt haben. Und es hat sich faktisch definitiv schon deshalb nicht entwickelt, weil ich dazu nichts finde. Ich finde keine entsprechenden Diskurs in diesen ganzen Gremien. Die stehen ja erstmal staunend vor diesem Thema, sagen, wow. Ja, und dann war es das auch schon. Also für mich reicht das einfach nicht für Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis. Liebe Sarah, wir müssen mal weg von diesem KI als Beweisthema und nochmal in die Entscheidung reingucken. Und da gibt es dann doch vielleicht eine kleine Rettung. Denn letzten Endes hat ja das VG München dann doch ganz entscheidend auf das Prüfervotum abgestellt. Also gesagt, da haben ja die Prüfer selber sich das händisch angeguckt, Satz für Satz, und haben daraufhin gesagt, das sei keine eigenständige Leistung. Ist das vielleicht irgendwo doch noch so eine Rettung, um diesen Anscheinsbeweis hier zu machen?
Ja, also ich kann das verstehen. Also wenn man mit so Tackleton konfrontiert wird und merkt, der ist irgendwie, irgendwas ist da falsch, irgendwas stimmt da vielleicht nicht. Und hier war jetzt eben die Sache so, dass sich dann auch die Prüfenden sehr ausführlich damit auseinandergesetzt haben und das dem Gericht auch beigebracht haben, was eben so dieses Besondere an dem Essay ist, was die Merkmale sind, weswegen sie darauf zurückschließen, dass das mit generativer KI erstellt worden sein muss. Und hier greift das Gericht dann eben auf die Grundsätze des Beweises des ersten Anscheins zurück. Noch einmal einen kurzen Schritt zurück, was ganz wichtig ist zu wissen, die Hochschule oder das Prüfungsamt, die Prüfungsbehörde, die trifft die Beweislast darüber, nachzuweisen, dass eine Täuschung vorliegt. Das heißt, die müssen die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale darlegen. Und da das natürlich ein bisschen schwierig ist, gerade zum Prüfungskontext, gerade weil da auch die zu beweisenden Tatsachen ja in der Sphäre des anderen liegen, gibt es die Grundsätze des Beweises des ersten Anscheins. So eine kleine Erleichterung sozusagen, das besteht aus zwei Stufen. Das heißt, ich muss nicht die Tatsache an sich beweisen, sondern ich beweise bestimmte Indizien und Umstände, die nach allgemeinem Erfahrungswissen den Schluss zulassen, dass eine bestimmte zu beweisende Tatsache, also hier die Täuschung, vorgelegen hat. Das kennt man auch schon im Prüfungsrecht, das ist dort allgegenwärtig und schon oft zur Anwendung gekommen. Beispielsweise, wenn wir jetzt so eine juristische Hausarbeit denken, die gibt dann jemand ab und dann stellt man fest, verdammt, die stimmt in Teilen ja wortwörtlich mit der Musterlösung überein. Und nicht nur Wort für Wort, sondern da sind auch irgendwie noch Tippfehler oder grammatikalische Fehler oder sowas. Dann lässt das den Rückschluss zu, dass die Person die Musterlösung hatte, was eine Täuschung darstellen würde. Allerdings kann man das Ganze wieder entkräften. Das ist dann die zweite Stufe, dass man einen atypischen Geschehensablauf darlegt. Und auch hier sind die Anforderungen wieder relativ hoch, weil wir ja wirklich davon ausgehen, im Grundsatz führen diese Umstände dazu, dass wir Tatsache X haben. Aber denkbar wäre hier zum Beispiel, naja, die Musterlösung, die Person, die erstellt hat, die war jetzt auch nicht so sonderlich gründlich und die hat halt einfach aus frei verfügbaren Quellen im Internet oder vielleicht von der BGH-Entscheidung oder sowas kopiert. Und diese Tippfehler oder diese Übereinstimmung, die ergibt sich auch in der Quelle, die man ganz normal verwenden durfte bei der Erstellung der Hausarbeit. So kann man atypischen Sachverhalt dann darlegen und kommt da eben wieder raus. Und genau diese Grundsätze wurden jetzt auch auf diesen Fall hier übertragen, dass man eben gesagt hat als Gericht, naja, wir haben hier ganz konkrete Umstände, die nach dem allgemeinen Erfahrungswissen, was wir über generative KI im wissenschaftlichen Kontext haben, Fragezeichen, dazu führen, dass generative KI bei der Erstellung eingesetzt werden muss. Was das Gericht hier anführt, ist die Fehlerfreiheit des Textes, die wissenschaftliche Stringenz, die Struktur. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal versucht hat, einfach mal so, es ging um ChatGPT 3.5, mal so ein Essay mit dem erstellen zu lassen. Also das, was bei mir rausgekommen ist, hat sich jetzt nicht durch eine besondere Stringenz, Struktur und Inhaltsdichte ausgezeichnet. Aber mein Erfahrungswissen, das Gericht hat gesagt, nein, wir gehen von einem allgemeinen Erfahrungswissen in diesem Bereich aus und diese Punkte würden eben dafür sprechen. Was hat das Gericht noch gesagt? Naja, da man ja von prüfender Seite, was sie im Vorhinein auch gemacht hatten, so ein ähnliches Essay hat erstellen können mit ChatGPT, würde das auch ein weiteres Indiz dafür sein. Jetzt haben wir heute schon viel darüber gelernt, wie man so Input und Output, also wie aus Input Output wird und was da alles möglich ist und wie ich mit dem richtigen Prompting ja eigentlich jedes Ergebnis produzieren oder reproduzieren kann. Also auch das ist kein stichhaltiger Beweis dafür, dass nur weil ich entsprechend prompte, ich ein ähnliches oder strukturell ähnliches Essay daraus bekomme. Auch das ist kein Umstand, der den Rückschluss zulässt, dann muss ich das definitiv eingesetzt haben. Was das Gericht noch gemacht hat, was ich auch ein bisschen fragwürdig finde, ist, der Bewerber in dem konkreten Fall hatte sich ja ein Jahr vorher schon mal beworben. Und da war der halt wohl deutlich schlechter und hat das noch als Vergleichsmaßstab herangezogen. Jetzt wissen wir aber aus prüfungsrechtlicher Sicht, die Prüfung ist immer eine Momentaufnahme des jeweiligen Leistungsstandards und wird durch ganz viele verschiedene Faktoren beeinflusst. Auch umgekehrt hat mal jemand versucht, hat aber, die haben die Gerichte nicht gelten lassen, jemand, der sehr, sehr gut war und dann mit 5,0 bewertet wurde in der Hausarbeit, hat gesagt, ja, kann auch irgendwas nicht stimmen, muss auch irgendwas schiefgelaufen sein. Also wir lassen es umgekehrt auch nicht zu. Der Punkt ist, wir haben bisher keine Erkenntnisse darüber. Wir haben keine bestimmten Faktoren oder Punkte, an denen wir festmachen können. Das erlaubt uns den Rückschluss darauf, dass ein Text KI generiert ist. Es mag nicht ausgeschlossen sein, dass wir das in der Zukunft vielleicht irgendwann mal irgendwann haben. Aber da mag ich jetzt schon darauf hinweisen, einen Tag später ist das Ganze wieder obsolet. Weil sobald wir die Erkenntnisse darüber haben, diese Satzstruktur oder diese Punkte, diese Wortwahl spricht genau für Modell X, haben wir einen Tag später Modell X.1 und da ist das Ganze wieder raus. Oder wir haben die Gegen-App, die das Ganze dann wieder so umschreibt, dass es nicht mehr erkannt wird. Also hier scheitern wir einfach schon daran, dass wir gar keinen typischen Sachverhalt haben, auf den wir schließen können aufgrund bestimmter Umstände. Deswegen ist dieser Anscheinsbeweis in dem Fall untauglich. Und man könnte jetzt noch das Gedankenexperiment anstellen und sagen, ja okay, wenn wir jetzt da irgendwann mal drüber kommen können, dann stellt sich die Frage, wie führe ich denn dann eigentlich diesen atypischen Sachverhalt an? Wie beweise ich dann als Prüfungsteilnehmender, dass ich wirklich so gut bin, wie ich gut bin oder war in diesem Moment? Also wer hat hier juristische Examen geschrieben und hat mal geguckt, was Erst- und Zweitbewerter machen oder so? Das ist alles so super, das sind sehr viele subjektive Faktoren, die da auch reinspringen, dass ich ja gar nicht darlegen kann, also was wären das für Möglichkeiten? Brauche ich einen Zeugen, der die ganze Zeit neben mir steht und bezeugen kann, dass ich dieses Essay wirklich händisch nur mit meinen eigenen Gedanken geschrieben habe? Also hier ist tatsächlich das Problem, damit können wir es auch nicht lösen. Und dann stehen wir vor dem Ergebnis, naja, wenn wir den Einsatz von generativer KI verbieten wollen, wir können das schlicht nicht nachweisen an solchen zumindest unbeaufsichtigten Prüfungsformaten. Was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir denn jetzt aus Sicht der Hochschulen mit dieser Situation um, nachdem wir auch verpflichtet sind, chancengerechte und faire Prüfungen anzubieten?
Ganz genau. Also wir haben jetzt wirklich uns bemüht. Wir haben eine rechtsstaatliche Lösung gesucht, fingiert zumindest, gesetzliche Grundlagen, alles genau geregelt und versuchen jetzt eben das Beweisrecht hier korrekt anzuwenden und kommen zum Ergebnis, dass wir eben, jetzt wenn man was verbietet, korrekt verbietet, dass man den Verstoß dagegen überhaupt nicht eben hier kontrollieren kann. Und das ist eben wegen der Besonderheiten auch von generativer KI einfach so. Das heißt, wir haben eigentlich eine richtige Dilemmasituation, oder?
Genau. Vielleicht fassen wir noch einmal kurz zusammen.
Ja, also im Grunde genommen sollten wir, bevor wir hier, wir haben auch eine Lösung mitgebracht, bleiben Sie im Raum, aber wir sollten das vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen. Im Prinzip ist generative KI ja gekommen, um zu bleiben und wird so oder so genutzt. Das ist Fakt. Wir können weiter sagen, dass sie als digitales Assistenzsystem sinnvoll zu nutzen ist und am modernen Arbeitsplatz auch erwartet wird. Das hören wir jetzt immer wieder auch von der Wirtschaft, das auch in vielen Kommentaren zu der Entscheidung, die sagen, realitätsfremd, wir wollen doch das Studierende so etwas beherrschen, ist doch gerade gut so, dass die das können, wie kann man so jemanden ablehnen? Und das Studium soll doch genau darauf auch vorbereiten, auf diese Co-Kreation. Und wir haben ja gesehen, ihr Einsatz ist ohne explizite Regelungen, die haben wir nun mal in Deutschland aktuell überhaupt nicht oder auch sonst nirgends, eben nicht ohnehin verboten. Verbote müssen hinreichend bestimmt sein, weil die Enttäuschung berechtigter Erwartungen zugleich das Grundrecht auf Chancengleichheit verletzt. Und das haben wir übrigens in unserem schönen Buch, das ich da kurz mal eingeblendet hatte, schon wieder ausgeblendet wurde, kleiner Werbeblock von uns beiden, E-Klausur, elektronische Fernprüfung, sehr ausführlich dargestellt. Genau. Aber selbst wenn ein Verbot in Einzelfällen vertretbar erscheint, es wäre unter rechtsstaatlichen Maßstäben nicht überprüfbar, durchsetzbar und damit als staatliche Steuerungsmaßnahme ungeeignet, dazu auch der Hinweis auf einen Aufsatz, der mal kurz da war, in der Ordnung der Wissenschaft. Und der letzte Zwischenruf umgekehrt, verstößt eine undifferenzierte Erlaubnis oder das einfache Dulden der skizzierten Einsatzszenarien ebenso das Grundrecht auf Chancengleichheit, weil es eben eine angemessene Bestenauslese torpediert. Und jetzt wird es für mich, wenn ich jetzt diesen Zwischenruf selber nochmal so vortrage, irgendwie noch deutlicher, das ist doch ein Dilemma, oder?
Definitiv. Aber nur weil wir jetzt mit Verbieten, Dulden oder pauschalen Erlauben nicht weiterkommen, heißt das ja nicht, dass wir völlig planlos sind, weil wir haben ja noch eine Option. Wir haben ja die Möglichkeit zu gestalten.
Ja, aber verbieten ist einfach. Dulden ist noch einfacher. Pauschal erlauben ist auch nicht ganz so schwer. Aber wenn du jetzt von Gestalten sprichst, da meinst du schon die anspruchsvollste, aufwendigste und langwierigste Variante, oder?
Ja gut, und da wären wir dann doch wieder bei diesem Titel. Nämlich bei unserem Plädoyer für eine große und manche mögen ja auch sagen radikale Studien- und Prüfungsreform. Wie könnte die denn aussehen?
Ja, dazu haben wir so ein paar Schritte uns überlegt und der erste Schritt wäre, dass wir die Modulkataloge und Modulbeschreibungen mal überarbeiten. Viele werden sagen, das ist eh dringend notwendig bei manchen der Studiengänge und das ist ja auch die Hoffnung. Manchmal ist es ja so, dass die Digitalisierung, diese technische Entwicklung uns ja anstupst, bestimmte Dinge zu machen. Denken wir jetzt an Homeoffice, lange Zeit umstritten, dann hatten wir das plötzlich mit dem Videokonferenzsystem, das klappt ja wunderbar. Und wir haben ja hier wirklich eine Situation, wo wir nicht nur dann eben schauen müssen, was lehren wir eigentlich sozusagen so praxisgerecht, sondern wie prüfen wir das Ganze, weil ja auch die Prüfungsformate quasi auf diese alte Situation abgestimmt waren mit Klausuren und Hausarbeiten und so weiter, aber wir in einer neuen Welt sind, in der wir anders prüfen müssen. Ich nenne nur ein Beispiel, wir haben selbst jetzt gerade, und das war wirklich kurz nachdem ChatGPT eingeführt wurde, Anfang 2023, ein Seminar ins Leben gerufen, der Richter und sein Hacker. Und da haben wir in diesem Seminar Themen ausgegeben und haben den Studierenden, ich habe sogar jemand da, die mitgemacht hat bei dem Seminar, haben wir sie gebeten, sie sollen auch ChatGPT oder Ähnliches einsetzen und dann sollen sie mal zeigen, was das System kann. Aber wichtig für uns war, sie mussten den Prozess dokumentieren, sie mussten zeigen, wie sie gepromptet haben und wie sie dann auch geguckt haben, wo sind Schwachstellen, recherchieren, vergleichen, überarbeiten, Fußnoten setzen und so weiter. Also mit dem Ding arbeiten, es war eine richtige Co-Kreation und es wurde am Ende auch beides bewertet. Der Inhalt auf der einen Seite, aber auch durchaus die Methode, die dabei angewandt wurde. Wir haben einfach umgedacht und plötzlich hat das gut funktioniert und kam auch bei den Studierenden wirklich gut an. Aber ich denke, wir brauchen noch einen dritten Schritt, nämlich wir brauchen den Mut zur Co-Kreation. Wir müssen einfach uns überlegen, ob wir nicht sowieso mittlerweile in einem Zeitalter angelangt sind, in dem dieses frühere Verhältnis, das Wesentliche macht der Mensch, die Maschine ist ja wirklich nur ein ganz, ganz ein System am Rande sozusagen, wie die Schreibmaschine, mit der ich getippt habe, oder der Computer, ein bisschen komfortabler schon mal, aber es war doch der Mensch, der das Allerwichtigste, Größte getan hat. Wir haben längst gelernt, dass das heute anders ist, dass solche Systeme mächtig sind und dass wir sie der Wertschöpfungskette auch für uns nutzen können, denn das wäre das Problem, wenn wir das jetzt hier von den Unis fernhalten würden, dann nutzen wir gar nicht die Chancen in dieser Wertschöpfungskette. Und wir können es nicht auf dieses höhere Niveau bringen, was wir vielleicht erreichen könnten. Und müssen wir dann nicht, und das wird natürlich jetzt schon ein bisschen radikal, liebe Sarah, müssen nicht alle Lehrenden, egal welcher Fächer, zu KI-Forschenden werden. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen radikal und ich will jetzt auch nicht ins Detail sagen, aber ich finde, wenn wir jetzt zukünftig irgendwelche Dinge lernen, das kann Recht sein, das kann aber auch Architektur sein, Software Engineering und so weiter, müssen wir nicht in all diesen Lehren überlegen, was machen Maschinen mittlerweile, Systeme in diesen ganz Bereichen, in der Architektur, eben bei der Raumgestaltung oder in der Musik, haben wir ja gesehen, auch in der Komposition und so weiter, was können die, was machen die und welche Rolle spielt der Mensch und wie kann ich dann meine Lehre entsprechend dort einbringen und ohne ein ausreichendes Verständnis eben genau dieser Anteile und der Funktionalität von KI kann ich doch überhaupt nicht mehr zeitgemäß lehren. Ich lehre doch komplett an der Realität vorbei. Dann bin ich in dem buchstäblichen Elfenbeinturm, in dem wir eigentlich überhaupt nicht sein sollte. Wie siehst du das, Sarah?
Ich kann dem Plädoyer nur zustimmen, aber ich möchte auch noch mal ergänzen, so radikal das auch klingt, ne? Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir alle Essays, Hausarbeiten und sowas abschaffen müssen. Wir können die auch gestalten. Also wir müssen uns eben fragen, naja, was sind denn dann die Prüfungsaufgaben, die wir stellen müssen und welche Hilfsmittel, wenn wir die ja zulassen, im Sinne der Co-Kreation, sind erlaubt, das muss ich klar definieren. Ich muss das den Studierenden beibringen, also ich muss sie befähigen, die tatsächlich auch zu nutzen und schließlich muss ich dann auf der letzten Stufe eben auch meine Bewertungskriterien entsprechend anpassen. Also es ist möglich, aber es bedeutet natürlich einen Aufwand. Und nachdem wir jetzt doch wieder so eine gewisse Flughöhe erreicht haben, möchte ich jetzt noch einmal zurückgehen zu dieser Ausgangsentscheidung des VG München, die ja auch so ein bisschen Anlass dafür gegeben hat, dass wir uns hier jetzt nochmal ausführlich mit diesem Thema beschäftigen. Wie waren denn die Reaktionen darauf? Du hast schon angesprochen, gerade in den sozialen Medien, LinkedIn und so weiter, wurde extrem viel darüber gesprochen, was die didaktischen Auswirkungen sein könnten, wie sich irgendwie Prüfungen und so weiter ändern müssen. Aber auch in der Rechtswissenschaft haben wir jetzt schon erste Reaktionen darauf, also einmal die schöne NJW und auch Tom Prigelmann, der nochmal in der RDI eine wirklich ausführlichere Anmerkung zu diesem Beschluss geschrieben hat, wo er zum Beispiel auch auf den Punkt eingeht, dass sich das Gericht überhaupt nicht damit beschäftigt, was eigentlich künstliche Intelligenz ist. Auch das, also wir haben jetzt mit dem AI-Act, da haben wir zumindest mal so eine erste Definition, die man da mal zumindest zugrunde legen könnte, wo man sich ja damit auch als Gericht damit auseinandersetzen muss, je nachdem, was für eine Technik jetzt gerade Gegenstand in meinem Sachverhalt ist, was bedeutet das eigentlich und was leite ich dann daraus ab für meine rechtliche Subsumption. Das heißt, hier wird ganz klar deutlich, aber wir haben es auch schon gehört, die konkrete Entscheidung hier, die ist jetzt erstmal abgeschlossen. Also es gibt kein Hauptsacheverfahren, keine Rechtsbeihilfe, gar nichts. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nur spekulieren, wie wäre das denn vielleicht weitergegangen, wenn wir jetzt mal überlegen würden, der Bewerber hier hätte sich damit nicht zufrieden gegeben, hat gesagt, ach, ich will mal weiter, vielleicht irgendwann bis zum Bundesverwaltungsgericht oder so.
Ja, ja, gute Frage. Was würde das Bundesverwaltungsgericht sagen? Einfach mal so rein spekulativ. Wir wissen es nicht in dem konkreten Fall, das soweit sind wir noch nicht, aber wir denken mal anhand anderer Fälle, wie das so ist. Und da will ich einen Fall hier mal zitieren, weiß nicht, ob jemand davon gehört hat, der hat nun gar nichts mit KI zu tun, aber hat sehr viel mit Beweisrecht zu tun. Denn, und Prüfung natürlich, selbstverständlich. Da war es nämlich so, da gab es den Kandidaten K, der hat Jura studiert, hat Freischuss gemacht, glatt durchgefallen. Richtigen regulären Versuch, glatt durchgefallen. Also zweimal schlecht abgeschnitten. Dann vergingen 3 Jahre, er hat wahrscheinlich gelernt, und das stellen wir einfach mal, hat den letzten Versuch gemacht. Und jetzt auf einmal hat er bestanden. Gutes Ausreichen oder sowas. Ja, nicht phänomenal, aber immerhin. Jetzt könnte man sagen, na gut, die Fälle kommen ja nun wirklich vor, mein Gott, was soll man machen? Nein, das Justizprüfungsamt hat allen Ernstes Zweifel gehabt daran, ob diese Klausuren, die übrigens unter Aufsicht im Saal per Hand geschrieben wurden, ob die von dem K auch stammten und den Anlass gab, der Umstand, dass dieser K einen Zwillingsbruder hatte, einen eineigen Zwillingsbruder, Z nennen wir ihn, der kurz zuvor, oder vielleicht auch 2 Jahre zuvor, wie auch immer, sein Examen mit Prädikat bestanden hat. Also kam das Prüfungsamt auf die Idee, ja, das ist es natürlich. Eineige Zwillinge und der eine richtig gut, der andere nicht so gut. Das muss doch der Zwillingsbruder gewesen sein. Ja? Dann haben sie ein graphologisches Gutachten gemacht und dieses graphologische Gutachten hatte dann tatsächlich ergeben, der K hat die Klausur nicht geschrieben. Es hat aber auch ergeben, der Z hat sie auch nicht geschrieben. Und dann hat dann das entsprechende Verwaltungsgericht gesagt, na ja, aber im Grunde genommen, aber ist doch es, das muss ja dann ein Dritter gewesen sein und das ist auf jeden Fall Täuschung, geht gar nicht durchgefallen. Es ging zum OVG. Das OVG hat tatsächlich die Entscheidung aufgehoben und das Bundesverwaltungsgericht hat die Aufhebung bestätigt, hat im Endeffekt sein Examen bestanden mit der Argumentation, dass diese Beweisführung ja ihrerseits auch widersprüchlich sei, zuerst zunächst zu sagen, na ja, wir haben den Anlass eben wegen des Zwillingsbruders und dann auf einmal ist doch der unbekannte Dritte, weil bei dem Zwillingsbruder konnte man noch sagen, naja, der ist durch die Kontrolle gekommen, Ausweiskontrolle und so weiter, da ist er ja, da war zwar irgendwie noch ein bisschen plausibel, aber plötzlich der unbekannte Dritte, ein Drilling vielleicht, unbekannterweise, der auch Jura macht, das schien so dubios, dass das Bundesverwaltungsgericht sagte, nee, also liebe Leute, das reicht mir einfach nicht, in dubio pro Kandidat sozusagen. Und am Ende hat er sein Examen bekommen. Ja, was lehrt uns dieser Fall, liebe Sarah?
Also ich finde auch, das ist jetzt wirklich ein absolut analoger Fall. Aber trotzdem sehen wir auch hier diese Probleme. Es kam ja auch die Frage auf, so künstliche Intelligenz, sind das nicht eigentlich die ganzen Probleme, die wir alle schon kennen, nur in einem neuen Gewand? Hier punktuell schon tatsächlich, weil Beweisschwierigkeiten bei dem Thema, hat jemand getäuscht oder nicht, natürlich gab es die vorher auch schon. Und wir haben vorher Entscheidungen wie diese, die eben ganz klar sagen, naja, wenn wir es nicht beweisen können, die Täuschung, das ist noch egal, wie grummelig unser Bauch dabei ist und sagt, aber irgendwas war da doch falsch, das geht doch nicht. Das geht zulasten der Prüfungsbehörde, weil die tragen einfach die Beweislast dafür, diese Täuschung nachzuweisen. Und das heißt, das führt natürlich auch dann dazu, dass Prüfungsbehörden oder Hochschulen diese Umstände einer Prüfung schaffen müssen, indem sie diesen Beweisansprüchen auch gerecht werden können. Das heißt, ich halte es für absolut plausibel, wenn jetzt mal unser Fall weitergehen würde, wenn wir ähnlich gelagerte Fälle haben, dass man dann auch aufgrund dieser größeren Debatte, die jetzt angestoßen ist, sich vielleicht dann genau diese Punkte nochmal anschaut und andere Entscheidungen tatsächlich anders ausgehen.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und damit spannen wir den Bogen jetzt zum Schluss nochmal in das Generalthema, das du am Anfang ja so schön angeteasert hast, nämlich Wahrheit, Macht, Rechtsstaat. Darum geht es hier tatsächlich. Auf der einen Seite, wir haben diese rechtsstaatlichen Anforderungen und das Beweisrecht ist ein wunderbares Beispiel für Rechtsstaatlichkeit, weil wir eben sagen, ja auch beim Strafrecht genauso, der muss es doch gewesen sein, den muss man bestrafen. Ja, wir können es nicht richtig beweisen und damit wird er freigesprochen. Das ist Rechtsstaat. So funktioniert ein Rechtsstaat und so müsste es hier eigentlich dann auch sein. Aber ich will den Bogen noch ein bisschen weiter spannen. Und zwar, viele von Ihnen kennen vielleicht Law in Action, Law in Books. Das hat der ehemalige Dekan der Harvard Law School mal aufgeschrieben, Roscoe Pound. Diese Unterscheidung, das Recht, wie es in Büchern steht und das Recht, wie es wirklich gelebt wird. Und das ist für uns auch wirklich wichtig. Und das hat mich hier schon ein bisschen daran erinnert, dass man vielfach sozusagen hier noch in diesem Denken ist, das Recht, wie es aufgeschrieben ist und dass man dann guckt, man kann ins Gesetz reingucken, genau die Anforderungen, dann prüfen wir so ähnlich, wie wir es gestern beim TÜV hatten. Die Anforderungen eben werden geprüft, TÜV-Plakette ja oder nein, aber bei KI ist das einfach nicht so, das funktioniert nicht so. Wir haben auf einmal einen lebendigen Organismus, Dinge bewegen sich, die Dinge entwickeln sich und so weiter und wir können im Recht nicht mehr auf diesem alten Stand bleiben, wir können nicht mehr dieses Law in Books hier haben. Lawrence Lessig hat das mal umgekehrt formuliert, Code is Law, und hat dann eben gesagt, ja, dass eben dadurch, dass wir sehr viel Technik jetzt haben, Technik eingesetzt wird, dass das ja im Grunde genommen gerade der automatisierten Systemen letzten Endes wie Recht wirkt auch, Code is Law. Wir können aber umgekehrt sagen, Law is Code im Grunde genommen. Und dass wir sagen, dieses lebendige Recht, das ist unser Code sozusagen, das ist unser Steuerungsinstrument, dass wir sagen, wir müssen immer noch Grundrechte verwirklichen, uns Grundrechte abwägen, wir müssen immer noch faire, gerechte Entscheidungen treffen. Und das müssen wir mit ganz neuen Methoden und Mitteln machen. Wir müssen schauen in die Wirklichkeit, was ist denn jetzt mit KI, müssen uns kritisch diesen Fragen stellen, müssen auch anerkennen, dass wir bestimmte Dinge noch nicht so richtig wissen und müssen damit aber sinnvoll umgehen. Und ich glaube, das wird auch nur eine weitere Debatte sein, wie wir in diesen Fällen, wie bei Hochschulprüfungen, das Ganze weiterentwickeln. Ich freue mich sehr, dass das BDT Co-Creation als großen Forschungsschwerpunkt gewählt hat und dass ich die Freude habe, hier ein Forschungsprojekt genau zu diesem Thema, was wir heute besprochen haben, über 3 Jahre durchzuführen, natürlich noch viel tiefer. Und wir haben immer noch eine offene Stellenausschreibung nur dazu. Und wir werden an dem Thema dranbleiben. Aber erst einmal vielen Dank, dass Sie uns hier zugehört haben.
Klare Worte von den RechtswissenschaftlerInnen Sarah Rachut und Dirk Heckmann. Also ich fand dieses Plädoyer sehr überzeugend und ich persönlich bin sehr gespannt auf das neue Forschungsprojekt. Wir bleiben auch dran. Ja, und ich muss sagen, diese Art des Vortrags als Duo im Dialog, die gefällt mir wirklich gut. Und mich würde interessieren, ob ihr das auch findet. Schreibt uns gerne ein Feedback. Also generell übrigens. Kritik, Wünsche, Ideen, natürlich auch Lob, wenn ihr denkt, es gibt was zu loben. Nehmen wir alles gerne entgegen. Schreibt einfach an hörerservice@deutschlandradio.de und packt an Deutschlandfunk Nova Hörsaal in den Betreff. Dann kommt das bei uns an. Und zuletzt noch eine ganz kleine Beichte. Ich hatte vor dieser Sendung mal aus gegebenem Anlass testweise versucht, mir die Moderation für diese Folge von einer KI formulieren zu lassen. Ich hätte das dann aber auch deutlich gemacht, keine Sorge. Aber ehrlich gesagt, entweder meine Prompts sind einfach viel zu schlecht oder ChatGPT und Gemini haben Moderation einfach nicht so drauf. Noch nicht zumindest, aber das ist ja irgendwie auch beruhigend. Also, wenn ihr KI benutzt, überprüft alles nochmal und formuliert es einfach in eurem Style. Also, wenn ihr dürft natürlich nur. Ich will ja hier niemanden zum Betrug anregen. Ich bin Katrin Ohlendorf. Macht's gut und wie immer, passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.